Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Willkommen bei Kontext hier auf DRS 2. Am Mikrofon Maja Brandle. Jung, überinformiert, unwissend. So lautete der Titel des 5. Radiosymposiums, an dem kürzlich Medienschaffende und Medienwissenschaftler der Frage nachgingen, ob und wie die Jugend als Bürgerinnen und Bürger von morgen sich informiert und welche Rolle die Medien dabei spielen. Teilgenommen an diesem Symposium hat auch Mirko Mahr, der heute bei mir zu Gast im Studio ist. Er ist Medienwissenschaftler am Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich. Mirko Mahr, seit Jahren beklagen die Printmedien rückläufige Leserzahlen. Die NZZ musste soeben Stellen abbauen, ebenso die Basler Zeitung. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch beim Fernsehen. Hier sind es vor allem die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer, die immer weniger einschalten. Heißt das nun, dass sich die Jungen keine Informationen mehr in diesen traditionellen sogenannten Leitmedien holen?
Das heißt zunächst einmal, dass sie andere Kanäle nutzen. Ob sie sich dort informieren, ist erstmal eine andere Frage, aber der Rückgang der Publikumszahlen bei den klassischen Medien und die Zunahme der Publikumszahlen bei den sogenannten neuen Medien ist tatsächlich ein aktuelles Phänomen, aber wir müssen dann schauen, was bekommen die Jugendlichen eigentlich in den neuen Medien.
Schauen wir uns doch mal diese aktuellen Zahlen etwas genauer an.
Also wir können unterscheiden, auf der einen Seite die Printmedien, dort reden wir über Reichweiten, wenn wir über Verluste reden, und dort können wir feststellen, dass die klassischen Tageszeitungen seit vielen Jahren stetig an Reichweite verlieren, also an Personen, die sie an einem Durchschnittstag erreichen. Dieser Verlust ist tatsächlich über die gesamte Bevölkerung zu beobachten, aber vor allem bei den Jugendlichen. Dort haben wir eben größere Raten im Rückgang der Reichweite bei den Tageszeitungen. Beim Radio und Fernsehen reden wir in der Regel über die Nutzungsdauer.
Also wie lange jemand schaut.
Wie lange jemand an einem Durchschnittstag Radio hört oder Fernsehen schaut. Dort können wir feststellen, dass im Fernsehbereich ein leichter Rückgang zu beobachten ist in den letzten 2-3 Jahren, aber dass wir hier vor allem in der Gruppe der jugendlichen Fernsehzuschauer deutlich stärkeren Rückgang haben. Also Jugendliche schauen über die letzten Jahre hinweg immer weniger Fernsehen. Das heißt zunächst mal generell über das gesamte Fernsehangebot hinweg, aber wir wissen auch, dass sich Jugendliche tendenziell eher bei ausländischen Sendern aufhalten, die Unterhaltungsangebote liefern, Serien, Sitcoms und so weiter, und dass der Anteil derjenigen, die öffentlich-rechtliches Fernsehen schauen, mit dem Alter deutlich zunimmt.
Jetzt hat die SRG in einer Mediennutzungsstudie gezeigt, dass die Nutzungsdauer zwar abnimmt in diesen eben sogenannten Leitmedien, aber dass insgesamt eigentlich keine Abnahme an Medienkonsum stattfindet. Das heißt also, die Kinder oder die Jugendlichen nutzen andere Medien, also ganz konkret Internet und Gratiszeitungen.
Die Zeit, die wir für Medien insgesamt aufbringen, nimmt seit Jahren kontinuierlich zu. Wir reden in Deutschland zum Beispiel, wo wir langfristige Daten haben, von einer Zunahme von 300 Minuten am Tag bis 500 Minuten am Tag. Das muss man sich nur mal in Stunden umrechnen, das ist sehr viel. Wir haben eine Zunahme der Gesamtmediennutzungszeit und gleichzeitig haben wir eine Zunahme der Medien, die nutzbar sind. Also die Quantität der Kanäle hat zugenommen. Und das heißt, die einzelnen Kanäle verlieren, aber insgesamt verstreut sich das Publikum heute über viel mehr Kanäle als etwa vor 20 Jahren, als es viel weniger Kanäle gab.
Sie sagen, das Publikum zerstreut sich. Das kann man ja doppeldeutig verstehen. Es zerstreut sich inhaltlich, es zerstreut sich aber auch auf diesen verschiedenen, vielen neuen Medien, die es da gibt. Was bedeutet das?
Die Frage, die uns beschäftigt, ist, wir können feststellen, klar, in einem Bild gesprochen, Jugendliche und Erwachsene baden heute in unterschiedlichen Kommunikationskanälen oder Kommunikationsflüssen. Die entscheidende Frage ist, kommt das Wasser aus derselben Quelle oder kommt es aus unterschiedlichen Quellen? Und da müssen wir einfach feststellen, wir haben zwar viele verschiedene Kanäle, aber wir haben eigentlich immer ein und dieselbe Quelle. Auch die Gratiszeitungen bedienen sich der Nachrichtenagenturen genauso wie klassische Tageszeitungen. Auch das Internet bedient sich klassischer Informationskanäle, um sein Angebot aufzufüllen. Der Unterschied ist in der Tat, also sie baden in unterschiedlichen Flüssen, das Wasser kommt aus derselben Quelle, aber die Wassertiefe ist unterschiedlich. Also Informationstiefe ist in den klassischen Medien, Tageszeitungen, Tagesschau, Echo der Zeit, in der Regel tiefer als in den sogenannten neuen Medien, Gratiszeitung, Internet.
Schauen wir mal jetzt ein bisschen genauer das Internet an. warum sind die Jugendlichen dort besser bedient oder fühlen sich besser bedient als beispielsweise in den Tageszeitungen?
Das Internet nutzen Jugendliche vor allem, um Dinge, die sie vorher offline getan haben, jetzt mit Hilfe von Technologie zu tun. Nämlich vor allem Individualkommunikation und Gruppenkommunikation. Chat, Blogs, Foren. Das sind Dinge, die vorher auf dem Schulhof geschehen sind, in der Clique, die man heute eben online praktiziert. Wenn man auf den Rest der Nutzungszeit eben nicht auf Individual- und Gruppenkommunikation entfällt, dann können wir durchaus feststellen, dass Jugendliche Informationen suchen im Internet. Aber davon ist nur ein geringer Teil politische Informationen. Das meiste sind Alltagsinformationen. Wetter, Verkehr, Bahnverbindungen, Einkaufstipps, neueste CDs, Kundeninformationen.
Man kann ja auch Informationen nur suchen, wenn man schon eine bestimmte Ahnung hat, was man sucht. Also wenn man von etwas nichts weiß, dann wird man auch kaum suchen.
Das ist richtig. Und da übernehmen Internet und Gratiszeitung eine relativ wichtige Funktion. Man kann davon sprechen, dass das Internet und die Gratiszeitungen als Radarmedien genutzt werden. Das heißt, man nutzt diese Medien, um zu beobachten, ob irgendwas Wichtiges passiert, was einen selbst auch angeht. Und wenn das geschieht, können wir beobachten, dass das Nutzung klassischer Medien stimuliert. Es gibt zu dieser Frage eine sehr interessante Studie aus den Vereinigten Staaten, die durchgeführt wurde parallel zum Beginn des Golfkrieges 2003. Und dort hat man festgestellt, dass die Internetnutzung in den Wochen des angekündigten Krieges sehr hoch war. Und in dem Moment, wo der Krieg begonnen hat, ist die Internetnutzung nicht zusammengebrochen, aber deutlich zurückgegangen und die Nutzung klassischer Medien hat zugenommen. Das heißt, wenn was passiert und dann wollen wir es genau wissen und dann gehen wir zu den klassischen Medien. Das kann man so auch bei Jugendlichen beobachten.
Die Frage nach der Mediennutzung ist ja deshalb ein Thema, weil man davon ausgeht, dass die Nutzung der Medien beiträgt zum demokratischen politischen Meinungsbildungsprozess. Oder es wird immer wieder gesagt, dass die Jugend relativ unpolitisch ist, dass das Interesse an Politik nicht sehr ausgeprägt ist bei den Jugendlichen, dass es sogar vielleicht rückläufig ist. Stimmt das?
Also Interesse ist ein wesentlicher Faktor, der die Mediennutzung steuert. Wenn ich politisch interessiert bin, nutze ich andere Medien, als wenn ich nicht politisch interessiert bin, ganz klar. Gucken wir aufs Interesse, stellen wir fest, Jugendliche interessieren sich viel weniger für Politik als Erwachsene. Ist auch klar. Und wenn man das in der Zeit anschaut, stellt man aber fest, dieser Anteil der Jugendlichen, die sich für Politik interessieren, der sich bei etwa 20% bewegt, ist über die Jahre hinweg sehr stabil. Also Jugendliche, die sich sehr stark für Politik interessieren, 20%. Jugendliche, die sich am Rande für Politik interessieren, 40%. Und 40% interessieren sich überhaupt nicht für Politik. Das ist relativ stabil, soweit wir das beobachten können, seit den 70er Jahren. Jetzt gibt es aber Schwankungen. Und das ist eigentlich das Interessante. Wir können feststellen, dass es Politisierungswellen gibt, die eben auch Jugendliche erfassen. Wir können das in der Schweiz relativ gut beobachten. 80er Jahre, Jugendunruhen, Jugend wurde politisiert, vor allem in den Großstädten. Anfang der 90er Jahre in der Schweiz, EU-Beitritt, FA18-Abstimmung, Frage Frauen in den Bundesrat, die Jugend wurde mobilisiert. Kriegsausbruch 2003, in der ganzen Welt, die Jugend wurde mobilisiert. Also offensichtlich ist die Jugend mobilisierbar.
Sieht man ja auch jetzt bei der Wahl von Barack Obama ganz deutlich.
Das sieht man in den USA. Jetzt haben wir natürlich, das spielt meine Argumentation natürlich in die Hände. Klar können wir jetzt wieder beobachten, wir haben eine Politisierung der Jugend in den USA, wo wir über Jahre viel schlechtere Werte als in Europa hatten. Aber wenn es um die Wurst geht, wenn es um das Eingemachte geht, ist die Jugend politisierbar. Dazu gehört aber auch, dass es zwischen diesen Politisierungsphasen offensichtlich Narkosephasen gibt, indem sich die Jugend mit anderen Dingen beschäftigt als mit Politik. Aber sie ist politisierbar und dieses Interesse, das eigentlich lange Zeit latent ist, kann sozusagen aktualisiert werden und dann ändert sich auch schlagartig die Mediennutzung.
Es gibt in Deutschland eine Studie, die zu einem anderen Resultat kommt. Und zwar sieht das dort so aus, als ginge seit den 90er Jahren das Interesse der Bevölkerung grundsätzlich zurück an Themen Politik und Wirtschaft. Nicht sehr viel, nur ganz wenig, aber innerhalb von dieser Gruppe sind die unter 30-Jährigen markant vertreten. Also dort nimmt das Interesse drastisch ab an Themen Wirtschaft, Politik. Drastisch heißt Wirtschaft, das Interesse von 44% schrumpft auf 36%. Politisches Interesse schrumpft es von 56% auf 48%. Das Interesse hingegen nimmt zu an Themen wie neue Technologien, Gesundheitsthemen, Mode, Weiterbildung, vor allem bei den Jungen. Also das ist ein anderes Fazit, das bei uns in der Schweiz Sie jetzt ziehen.
Also das widerspricht meiner Deutung von diesen Zyklen eigentlich nicht. Das würde eigentlich nur bedeuten, in Deutschland sind wir gerade in der Talsohle. Wollen wir mal sehen, ob die nächste Erhebung immer noch so tiefe Werte beim Interesse für Wirtschaft bringt. Weil wir haben jetzt eine Finanzkrise und die betrifft alle und dort gibt es jetzt vielleicht eine Politisierung. Und wenn dieses Interesse auch dann noch tief ist, dann können wir vielleicht davon reden, dass dieser Zyklus nicht mehr funktioniert.
Könnte es auch sein, dass anders gemessen wird?
Es könnte sein, dass anders gemessen wird oder man kann es auch auf der Makroebene erklären und kann einfach feststellen, die Schweiz mit ihren Möglichkeiten der direktdemokratischen Partizipation produziert natürlich eine andere Interessenslage in Bezug auf Politik als ein politisches System wie in Deutschland. Wir haben das untersucht, wir haben mehrere Vergleichsstudien mit Kalifornien gemacht und haben festgestellt, dass in Kalifornien, das ja als Bundesstaat auch direktdemokratische Elemente vorgesehen hat, nicht so stark wie in der Schweiz, aber schon, es gibt Special Elections dort, dass wir dort deutlich höheres Interesse für Politik als im Rest der USA finden. Und ein Interesse, das durchaus vergleichbar ist mit dem in der Schweiz. Also das hängt auch mit solchen Fragen zusammen.
Mirko Mahr, nun haben Sie ja im Zusammenhang mit der neuen Konzessionsvergabe an Schweizer Lokalradios eine Studie gemacht, wo Sie versucht haben herauszufinden, wie Mediennutzung, Interesse an Politik und Wissen über Politik zusammenhängen. Sie haben dabei vor allem die Lokalpolitik als Referenzgröße genommen und danach gefragt, ob es ein Gefälle gibt oder eher eine Wissenskluft zwischen jungen und älteren Nutzerinnen und Nutzern.
Wir stellen fest, dass das Interessensgefälle in Politik insgesamt noch viel stärker im Bereich der Lokalpolitik zu beobachten ist. Ganz deutlich, Jugendliche interessieren sich viel, viel weniger für Lokalpolitik als Erwachsene oder ältere Menschen. Was völlig nachvollziehbar ist, weil Jugendliche sind in einer Phase, in der sie auf Mobilität ausgerichtet sind, in der sie sich nicht an einen Raum binden, in der sie sich in vielen Räumen orientieren. Erst wenn man sich niederlässt, wenn man Familie gründet, wenn man Kinder in die Krippe schicken muss, dann interessiert man sich auch für Lokalpolitik. Also das ist nachvollziehbar und es ist erstmal kein Grund zur Klage. Die Frage ist, inwiefern wissen die Jugendlichen Bescheid über das, was in ihrem Lokalraum geschieht, denn sie dürfen an lokalen Abstimmungen teilnehmen und da wird idealtypisch davon ausgegangen, dass sie Bescheid wissen über das, was sie abstimmen.
Sie haben ja unterschiedliche Räume angeschaut, Sie haben urbane Zentren angeschaut, Sie haben auch ganz dörfliche Strukturen angeschaut. Gab es da einen Unterschied?
Urbane Räume wie St. Gallen, Aarau, Luzern und ländliche Gebiete wie das Prättigau, Kanton Uri, Berner Oberland, Ost und so weiter. Wenn wir über diese Raumtypen hinweg vergleichen, stellen wir fest, überall das gleiche Bild. Der Abstand im politischen Interesse ist gleich, wenn man junge Wählerinnen und Wähler mit den Älteren vergleicht. Und wir stellen auch fest, so wie sich das Interesse unterscheidet, unterscheidet sich auch das Wissen über Lokalpolitik. Wir haben mit verschiedenen Indikatoren dieses Wissen gemessen und haben festgestellt, Ältere sind deutlich besser informiert über Lokalpolitik als Jugendliche.
Was haben Sie gefragt?
Wir haben nach dem Gemeindepräsidenten gefragt. Die Studie hat unmittelbar nach den eidgenössischen Wahlen stattgefunden. Wir haben nach den Ständeräten gefragt, die im Kanton gewählt wurden. Und wir haben nach den Parteien gefragt, die in den Kantonen gewonnen haben. Ob es wichtig ist, dass man den Gemeindepräsidenten kennt, das kann man bezweifeln. Wir sagen auch nicht, dass das wichtiges Wissen ist. Aber wir argumentieren so, wenn man den Namen kennt, dann kann man davon ausgehen, dass man auch ein bisschen mehr weiß über Lokalpolitik. Also es sind nur Indikatoren.
Wie hoch war da die Trefferquote?
Ausgesprochen tief. Also auch bei den Erwachsenen ist es keinesfalls so, dass da jeder Bescheid weiß in Bezug auf diese Fragen. Für uns war wichtig, den Unterschied zwischen den Jugendlichen und den Erwachsenen festzustellen. Und der ist eben sehr ähnlich wie der Unterschied im politischen Interesse.
Also man kann sagen, das Interesse an der lokalen Politik ist bei den Erwachsenen schon nicht besonders groß, aber bei den Jugendlichen noch viel geringer.
Richtig. Und infolge davon auch das Wissen über Lokalpolitik über die Generationen hin unterschiedlich.
Haben Sie dann auch die Leute gefragt, wie und wo sie sich informieren?
Ja, das war eigentlich die zentrale Fragestellung. Inwiefern wird dieser Zusammenhang zwischen Interesse und Wissen durch die Medien beeinflusst? Was wir dort finden, ist, dass diejenigen Medien, die eigentlich in Fragen des kommerziellen Erfolgs, also Reichweite und Nutzungsdauer, die größten Einbußen erleiden müssen bei den Jugendlichen, das heißt Fernsehen und Tageszeitung, sind gleichzeitig diejenigen Medien, die in diesem Bereich Wissen über Lokalpolitik einen Effekt machen. Das heißt, diejenigen Jugendlichen, die diese Medien nutzen, sind tendenziell besser informiert über Lokalpolitik als die anderen. Dann können wir feststellen, es gibt einen positiven Effekt von Fernsehnutzung und von Tageszeitungsnutzung. Im Gegensatz dazu hat die Nutzung von lokalen Fernsehangeboten einen negativen Effekt.
Das heißt, Wenn Sie jetzt sagen, diejenigen, die die Verlierer sind in diesem ganzen Spiel, also das sind jetzt die großen Tageszeitungen, das sind die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radioanstalten, das sind diejenigen, die am meisten dazu beigetragen haben, dass diese Jugendlichen und auch die Erwachsenen etwas wussten.
Richtig. Aus der Perspektive der Medien kann man immer zwei Fragen stellen. Das erste fragt nach der Quantität des Publikums und das andere fragt nach der Quantität von Effekten. Und da stellen wir fest, diejenigen, die tendenziell immer weniger erreichen, sind diejenigen, die tendenziell viel erreichen, wenn es um politische Informationen geht. Oder aus der Perspektive der Jugendlichen, die Jugendlichen, die nach wie vor Tageszeitung lesen und Fernsehnachrichten schauen, die wissen tendenziell besser Bescheid über lokale Politik als die anderen. Also es lohnt sich.
Das heißt, wenn jemand Lokalfernsehen schaut, Lokalradio hört, ist er eigentlich schlecht informiert über das Lokale.
Etwas genauer formuliert müsste es heißen, je mehr jemand Lokalfernsehen schaut und sich um andere Medien nicht viel kümmert, umso weniger ist er über Lokalpolitik informiert. Das ist nicht unplausibel, denn wenn wir uns die Nachrichten anschauen in den sogenannten lokalen Fernsehstationen, dann stellen wir durchaus fest, dass das Lokale eine eher untergeordnete Rolle spielt. Es gibt sehr viel Bundespolitik dort, auch internationale Politik, aber das Abdecken des Lokalraums, das ist durchaus hinterfragbar.
Den seriösen, traditionellen Leitmedien brechen die Leute weg. Und trotzdem sind diese Medien unerlässlich, weil wenn es dann wirklich darauf ankommt, greift man auf sie zurück. Reicht das, um den Auftrag, den öffentlichen, zu erfüllen?
Um etwas zu erreichen, muss man jemanden erreichen. Das ist klar. Das ist die doppelte Zielstellung des Programmauftrages. Dass man bestimmte Leute nicht erreicht, heißt aber nicht, dass man bei ihnen nichts erreicht. Denn die Wege, die Informationen durch die Gesellschaft nehmen, sind durchaus verschlungen. Programmauftrag heißt ja auch, Themen zu setzen, Themen auf die Agenda zu setzen. Und wenn es gelingt, diese Themen zu setzen und dadurch auch in anderen Medien zum Thema zu machen, dann erreicht man eben die Jugendlichen über diesen indirekten Weg. Der schlägt sich natürlich nicht in Reichweiten und Einschaltquoten nieder.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses Bild, das Sie am Anfang verwendet haben, nämlich dass die Bevölkerung in vielen Flüssen schwimmt, dass sie sich aber aus der gleichen Quelle nährt. Und dann haben Sie gesagt, ja, es gibt einfach unterschiedliche Tiefen da drin. Wenn ich jetzt das zusammenfasse, dann sind die Jungen, jetzt mal ein bisschen plakativ gesagt, die Jungen kann man ja auch in Frage stellen, was es eigentlich genau ist, die sind ja auch nicht alle gleich. Aber die Jungen sind jetzt mehr im Internet, sie sind oft bei den Gratiszeitungen, weniger bei den traditionellen Leitmedien. Also Sie haben jetzt mal so sehr plakativ gesprochen, weniger Tiefgang. Das bleibt der älteren Bevölkerung vorbehalten. Gibt es nicht eine Spaltung in der Gesellschaft?
Also wenn man das als Spaltung bezeichnen will, dann haben wir das schon sehr lange. Nämlich wenn wir auf die Bildungskategorien gucken, dann haben wir genau dasselbe Bild. Das wissen wir. Je höher der Bildungsgrad, desto informationsreicher sind die Medien, die jemand nutzt. Das haben wir natürlich auch beim Alter, das ist richtig. Die Frage ist doch aber, wächst sich das aus im Laufe der Biografie? Oder sehen wir, wenn wir heute auf die Jugend schauen, die Mediennutzung der nächsten 20, 30 Jahre? Ich bin da eher skeptisch, weil ich davon ausgehe, Lebensumstände machen Mediennutzer und die Lebensumstände eines Erwachsenen werden in 30 Jahren noch ähnlich sein wie die Lebensumstände eines Erwachsenen heute. Und diese Lebensumstände legen es nun einmal nahe, passiv konsumierbare Medien wie Radio und Fernsehen dem Internet, das Aktivität braucht, vorzuziehen.
In Deutschland hat man untersucht, dass Kinder, die vor allem mit kommerziellen Medien aufgewachsen sind, dass die sich später schwer tun und kaum zu den Öffentlich-Rechtlichen hinüberwechseln, sondern eben diesen kommerziellen Sendern treu bleiben.
Das Entscheidende ist hier das Elternhaus. Also die Kinder, deren Eltern vorzugsweise Fernsehen in privaten Kanälen konsumieren, diese Kinder leben das Beispiel nach. Genauso können wir das beobachten bei Zeitungshaushalten, dass Kinder, die es gewohnt sind, in ihrem Elternhaus eine Zeitung vorzufinden, tendenziell viel eher zu den Zeitungsleser zählen, wenn sie erwachsen sind. Das ist schon so.
Dann sind ja die Gratiszeitungen ein Segen, weil sie die Kinder zu den Zeitungen hinführen, die vielleicht sonst keine Zeitung lesen würden.
Ja, die Gratiszeitungen sind eine Einstiegsdroge.
Auch hier kann ja die Gefahr bestehen, dass man bei diesen Gratiszeitungen hängen bleibt sozusagen. Also man geht ja nicht automatisch von der Gratiszeitung zur NZZ rüber, beispielsweise, um ein Medium zu nennen.
Nein, das tut man nicht. Aber das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern es hat mit der Bildung zu tun.
Dann kann man sagen, Mediennutzung ist nicht unbedingt eine Altersfrage, sondern eine Bildungsfrage.
Der Einfluss der Bildung ist stärker als der Einfluss des Alters, kann man grundsätzlich sagen. Das heißt, auch die klassischen Unterschiede, die wir in der Bildung sehen, sehen wir in allen Altersgruppen. Jugendliche aus sozial oberen Schichten haben eine andere Mediennutzung als Jugendliche aus Unterschicht.
Mirko, mal, wenn ich Ihnen so zuhöre, Sie sehen das, schätze ich jetzt mal, relativ optimistisch. Die Jugendlichen sind nicht apolitischer, als sie es vorher waren. Sie sind auch nicht weniger an den Medien interessiert. Muss sich die Gesellschaft also keine Sorgen machen?
Nein, sie muss sich keine Sorgen machen. Die Jugend ist eine Phase, wo man wichtigere Dinge zu tun hat, als sich um Politik zu kümmern. Da ist nämlich eine Pubertät zu bewältigen und das nimmt relativ viel Ressourcen in Anspruch. Und das politische Interesse wächst eigentlich mit dem Alter und wir sind zuversichtlich, dass das in künftigen Generationen so sein wird. Es wird nach wie vor Politisierungswellen geben unter den Jugendlichen und es wird auch die Politisierung im Laufe der Biografie geben. Es wird auch nach wie vor Bevölkerungsschichten geben, die sich ihr ganzes Leben nicht um Politik kümmern.
Aber die Zeitungen müssen sich schon Sorgen machen, weil denen brechen jetzt die Leser weg, die Leserinnen.
Das ist zunächst mal das Problem der Zeitungen. Wir als Forscher sind angehalten, von der Gesellschaft her zu denken. Und von der Gesellschaft her zu denken, heißt eben zu fragen, baden die in unterschiedlichen Flüssen mit unterschiedlichem Wasser oder haben sie das gleiche Wasser? Und wir stellen fest, es ist nach wie vor ein starkes Mainstreaming, ein starker Agenda-Setting unter den Medien, die wir haben. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass verschiedene Personen mit dem gleichen Thema in Kontakt kommen, ist nach wie vor relativ hoch, obwohl diese Personen in unterschiedlichen Flüssen baden. Und insofern sind wir eigentlich zuversichtlich. Das Problem ist jetzt, dass wir sagen oder dass wir fragen müssen, hat die unterschiedliche Tiefe der Flüsse langfristig einen Effekt auf die politische Informiertheit, auf die Beteiligung an Politik und so weiter. Das ist eine interessante Frage und an der sind wir dran.
Aber jetzt trotzdem nochmals auf die Zeitungen oder auch auf die öffentlich-rechtlichen Medien zurückzukommen. Wenn denen die Hörer, Zuschauer, Zuschauerinnen, Leser, Leserinnen wegbrechen, sind es vor allem die Jungen. Was könnten diese Anbieter tun, um die wieder zu kriegen? Muss man die Politik anders verkaufen? Muss man sie besser verkaufen? Oder sollte man die Finger gleich ganz davon lassen für die Jugend?
Fragen Sie einen Forscher nach praktischen Ratschlägen für die Gestaltung von Medien. Wenn ich diese Frage beantworten könnte, wäre ich nicht mehr Forscher, sondern dann wäre ich Fernsehdirektor oder sonst irgendjemand. Das sind natürlich Fragen, die brennen und das sind große Herausforderungen. Ich kann diese Fragen nicht beantworten. Das ist vielleicht ein Grund, warum ich kein Journalist geworden bin. Weil ich mir das Ganze lieber von außen anschaue und dort versuche zu beobachten, ist das Glas nun halb voll, ist das Glas nun halb leer, aber was für Strategien jetzt eingesetzt werden sollen. Da fühle ich mich einfach als Forscher so weit von der Praxis weg. Das Einzige, worauf ich hinweisen kann, dass man diese sogenannten Verluste nicht dramatisiert, dass man längerfristig sich Daten anschaut, dass man schaut, dass es Wellen gibt und dass man sich auch sozusagen von dem Anspruch verabschiedet, einfach permanent alle erreichen zu können. Das geht nicht. Und dass man auch ein bisschen Selbstbewusstsein dahingehend entwickelt, dass man Leute erreicht mit seinen Inhalten, auch wenn man sie mit seinem Angebot nicht erreicht. Eben über verschlungene Wege der Kommunikation, Schweizer Radio und Schweizer Fernsehen als Themensetzer und auch als jemand, der sozusagen Maßstäbe setzt für journalistische Qualität.
Sie beurteilen, ob halb voll oder halb leer das Glas als Wissenschaftler. Was ist es jetzt, halb voll oder halb leer?
Wir können danach fragen, reicht uns der Informationsstand der Bevölkerung? Sind wir damit zufrieden? Und das ist eine wichtige Frage, weil die leitet uns zu der Frage, wie ist eigentlich unser Anspruch? Was für eine Norm setzen wir eigentlich? Wir tendieren dazu, etwas zu verlangen, dem wir selbst auch nicht wirklich entsprechen. Nämlich der Staatsbürger, der permanent über alles und jederzeit informiert ist und ständig souveräne Entscheidungen treffen kann. Das ist ein schönes Ideal, aber es ist leider nicht realitätsangemessen. Es gibt in der amerikanischen Literatur einen interessanten Gegenvorschlag, der da versucht, die Messlatte etwas tiefer zu hängen. Dort spricht man vom sogenannten Monitorial Citizen. Also man fragt dort, reicht es nicht, wenn wir Bürgerinnen und Bürger haben, die auf der Lauer sind, die sozusagen den Radar beobachten und dann, wenn etwas geschieht, was für ihre Lebenszusammenhänge entscheidend ist, dass sie dann sozusagen erstens aktiv werden und zweitens noch wissen, wo sie entscheidende Informationen bekommen können. Und wenn wir diesen zweiten Maßstab ansetzen, dann muss ich sagen, dann haben wir in der Schweiz eine Situation, wo wir sagen müssen, das Glas ist definitiv halb voll.
Aber der springende Punkt ist ja schon, dass es noch Medien geben muss, die diese Information dann im Notfall anbieten können. Und wenn natürlich immer mehr Leser verschwinden, gehen natürlich auch die finanziellen Ressourcen zurück.
Das ist richtig. Die Frage ist, wie kann man in den Zeiten, in denen sozusagen keine Politisierung stattfindet, in denen wir sozusagen Tendenzen der Ökonomisierung und Kommerzialisierung beobachten, wie kann man in den Zeiten dafür sorgen, dass guter Journalismus überwintert, um es mal so auszudrücken. Auch hier bin ich eher zuversichtlich, weil der Journalismus hat schon ganz andere Krisen durchgestanden. Meistens wurde er politisch überformt im Dritten Reich, in der DDR oder in anderen totalitären Systemen. Jetzt erleben wir, dass er von der Kommerzialisierung bedroht ist und er hat sich immer als relativ widerstandsfähig gezeigt. Wir beobachten, dass gerade in der Finanzkrise Journalismus ist jetzt wichtig, um Orientierung zu stiften. Und ich glaube, dass er das aus eigenen Kräften schafft. Das betrifft vor allem die Zeitungen, dass auch hier neue Formen entstehen werden, die vielleicht nicht mehr so aussehen wie früher, aber nach wie vor Journalismus unterbreiten, vielleicht über andere Kanäle. Vielleicht die entscheidende Frage ist, die sich natürlich viele Verleger stellen, die sich auch Radio- und Fernsehmacher stellen, müssen wir unsere Angebote über die verschiedenen Kanäle schicken, um sozusagen in der Kumulation wieder so viele Leute zu erreichen, die wir vorher über einen Kommunikationsweg erreicht haben. Wir werden sehen, ob sich sozusagen diese Konzepte bewähren oder ob das Publikum wieder zurückkehrt in unsicheren Zeiten zu den Quellen, denen es nach wie vor vertraut.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.